Eifelmord, der Podcast.
Ich bin Mary Forster.
Und mein Name ist Tatjana Eschweiler.
Wir zeigen dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität regelmäßig ein Zuhause findet.
Hallöchen.
Guten Tag. Hallo.
Die nächste Folge ist schon dran.
Ja, heute bin ich dran.
Heute bist du dran.
Wie war es für dich beim ersten Mal? Also beim ersten Mal Podcast aufnehmen?
Interessant. Also nach den technischen Schwierigkeiten, die wir am Anfang hatten, hat es zum Glück gut durchgehalten. Das Vortragen an sich erstmal ein bisschen ungewohnt, aber ich hoffe, es hat gefallen.
Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich fand, du hast das sehr spannend vorgetragen. Ich habe dir aufmerksam zugehört. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mir ergehen wird.
Ja.
Aber ich bin ja eine Rampensau. Also ich bin da, glaube ich, relativ entspannt mit.
Von daher. Ja, so wie man dich halt kennt, ne? Ja. Immer drauf.
Ist so. Ja. Aber erstmal muss ich dich was anderes fragen. Du wohnst ja in der Eifel, ne?
Ja.
Und du wohnst ja auch in einem überschaubaren kleinen Ort, ne?
Also es gibt natürlich kleinere Orte, aber es ist kein besonders großer Ort, ja.
Ja, wie viele Leute wohnen bei dir ungefähr?
Um die 2000.
Um die 2000, das ist relativ wenig. Bei mir wohnen irgendwas um die 30.000.
Ja.
Andererseits, als ich in der Eifel gewohnt habe, habe ich in einem Ort gewohnt, da haben, glaube ich, nur 50 oder 60 Leute gewohnt.
Das ist dann natürlich mini.
Genau. Aber ja, dann kennst du wahrscheinlich ziemlich viele Leute aus deinem Ort.
Ja, also alles, was hier in der Straße und näheren Umgebung wohnt, kennt man sehr gut. Ja. Aber auch sonst kennt man hier, man kennt sich einfach.
Man kennt sich, ne? Seid ja auch eine eingeschworene Gemeinschaft, macht ihr Nachbarschaftsfeste und...
Ja, also so. Den direkten Nachbarn hilft man immer sehr gerne und da geht das auch immer sehr gut.
Ja. Ja, und da ist das ja dann auch so, dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip, ne?
Auf jeden Fall.
Das ist aber auch das Schöne an der Eifel, da sind die Leute alle sehr, sehr hilfsbereit.
Man muss nur den Nachbarn fragen, hast du das und das Werkzeug und sofort hat man es.
Ja. Ja, manchmal ist das dann so, du leihst dir ein Ei aus und kommst besoffen nach Hause.
Könnte passieren.
Aber ohne Ei dann.
Das kann auch passieren, ja. Jetzt bei mir persönlich nicht, aber bei den anderen auf jeden Fall.
Ja. Ja, das ist, finde ich sehr, sehr interessant. Aber das kann ja auch tatsächlich zuweilen manchmal Züge annehmen, die nicht mehr so richtig schön sind mit der Nachbarschaftshilfe. Ne? Hast du da schon mal was von gehört? Ist sowas bei euch schon mal passiert?
Boah, nee, das glaube ich jetzt bei uns in der Gegend noch nichts von gehört. Auf was möchtest du denn hinaus?
Ich habe da was vorbereitet und da geht es auch um Nachbarschaftshilfe.
Das klingt sehr interessant.
Ja, ich fand das auch beim Recherchieren sehr, sehr spannend. Und in dem Fall, über den wir jetzt gleich sprechen, werde ich mal verdeutlichen, wie weit die Nachbarschaftshilfe auch übers Ziel hinausschießen kann. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich höre dir aufmerksam zu.
Okay, dann würde ich sagen, ich starte einfach mal rein. Sötenich. Das ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Kall im Kreis Euskirchen, liegt damit natürlich wieder in der Eifel. Hier wohnen knapp über 1000 Einwohner. Sötenich ist der zweitgrößte Ortsteil der Gemeinde. Hier findet man einen Kindergarten sowie die katholische Kirche St. Matthias. Die Urft schlängelt sich durch den Ort, vorbei an der Kalksteinbrücke und dem Zementwerk. Das Örtchen wirkt ruhig und idyllisch. Die Dorfgemeinschaft ist familiär und hilfsbereit. Hier wird man beim Nachbarn zum Essen eingeladen oder verquatscht sich, wenn man eigentlich nur schnell ein Ei ausleihen wollte. Der 45-jährige Kfz-Mechaniker Andreas, der hier eine Werkstatt mit seiner Familie besitzt, ist ein Teil der Gemeinschaft. Er hilft gerne und schaut auch mal nach den Autos der Nachbarn, ohne das in Rechnung zu stellen. Andreas' Vater Wilfried, der gemeinsam mit ihm die Werkstatt leitet, ist kein Mann großer Worte. Er redet nicht viel und verbringt seine Zeit gerne mit dem Angeln, da er dort die Ruhe genießen kann. Andreas ist herzlich, offen und hilfsbereit. Das ändert sich allerdings, als er seinen neuen Freund und späteren Geschäftspartner Simon kennenlernt. Daraufhin wirkt er häufig bedrückt und plötzlich plagen ihn Geldsorgen, die vorher nie ein Thema waren. Simon war Teil eines fahrenden Volkes, den Jänischen. Seine Schwester beschreibt ihn als herzlichen Menschen, der gerne andere Menschen um sich herum hatte und das, obwohl Gewalt Teil der Kindheit gewesen ist. So blieb auch Simon kein unbeschriebenes Blatt und war vorbestraft wegen Diebstahl und Körperverletzung. In der Dorfgemeinschaft wurde Simon als der Schrottfritze betitelt, da er als Schrotthändler tätig war. Und da bewegte er sich nicht immer nur im Rahmen der Legalität. Andreas hing sehr an seinem Freund. Er war ihm verbunden und die Freundschaft ging tief. Auch wenn das Verhalten von Simon Andreas immer wieder abschreckte. Andreas hatte die Hoffnung und den Glauben, dass er das an seinem Freund noch ändern könnte. Es gab immer wieder Streit um Geld, um legale Geschäfte, genauso wie um illegale Geschäfte. Die Schulden, die Simon bei Andreas anhäufte, beliefen sich auf ca. 30.000 Euro. Da wäre ja bei mir die Freundschaft schon vorbei, ne?
Ja, das ist schon heftig, ja.
Die Freundschaft war schwierig. Der jüngere Simon dominierte Andreas ganz klar. Er drohte ihm und drängte immer wieder auf Geld. Andreas würde später zu einem Bekannten aus der Dorfgemeinschaft sagen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Entweder der erschlägt mich oder ich besorge mir eine Knarre.
Oh Gott.
Ja. Am 17. Januar 2012 kam es im Keller der Werkstatt in Sötenich erneut zum Streit. Es ging um die Beseitigung eines alten Öltanks. Im Verlauf des Streites wurde Simon immer aggressiver und bedrohte Andreas mit einer Antriebswelle. Weißt du, was eine Antriebswelle ist?
Also, ja, klar.
Ich hab das wieder vergessen. Natürlich weißt du das. Ich wusste das nicht. Ich musste das erst mal googeln. Okay. Andreas wusste sich nicht anders zu helfen und griff nach dem geladenen Jagdgewehr, das im Regal lag, und schoss Simon damit seitlich in den Körper.
Ja, nee, klar, das liegt geladen da.
Mhm. Ja, das fand ich auch sehr seltsam, muss ich gestehen. Andreas Vater Wilfried kam überraschend in den Keller, als Simon schwer verletzt versuchte, über die Treppe zu fliehen und dann regungslos in der Werkstatt liegen blieb. Wilfried sagte zu seinem Vater, Zitat, der lebt ja noch. Also zückte Andreas die Schrotflinte erneut und schoss dem Opfer damit ins Genick.
Oh nein.
Oh ja. Später würde es heißen, dass beide Schüsse tödlich gewesen sind und die Verletzung von einem ungeheuren Vernichtungs- und Tötungswillen zeugten. Andreas Mitarbeiter Fabian kam zu diesem Zeitpunkt zur Werkstatt und wunderte sich über das verschlossene Tor und die dunkle Flüssigkeit, die unter dem Tor nach außen drang. Er hielt diese für Öl oder eine andere in der Werkstatt übliche Flüssigkeit. Und als Andreas ihm durch das Tor versicherte, dass alles in Ordnung sei, ging er wieder. Andreas rief daraufhin seine Frau Christiane an und bat sie, in die Werkstatt zu kommen. Als diese dazu kam, war die Leiche bereits mit einer Folie bedeckt. Andreas schilderte ihr kurz den Vorfall und bat sie, bei der Reinigung zu helfen. Christiane rief daraufhin eine weitere Freundin an, welche als Reinigungskraft tätig war, und bat diese ebenfalls um Hilfe. 2 Tage später begann Andreas, sich langsam wegen der Leiche Sorgen zu machen. Also krass, dass das erst 2 Tage später Sorgen macht.
Wahrscheinlich, weil es anfängt zu riechen, oder?
Ja, könnte sein. Also, 2 Tage später begann Andreas, sich langsam wegen der Leiche Sorgen zu machen und sprach daraufhin mit seinem Kumpel Mike, welcher ohne weitere Nachfragen seine Hilfe anbot. Am selben Tag erstattete Simons schwangere Frau Amelie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Andreas und sein Freund Mike, welche sich bereits aus Schulzeiten kannten, wickelten die Leiche von Simon in eine Folie ein und verfrachteten diese in einen Anhänger. Diesen stellte Andreas auf das Grundstück seiner Schwester, die zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war. Da es aber keine langfristige Lösung darstellte, wurde der Anhänger nur kurze Zeit später auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Kall abgestellt. Da steht er gut. Ja. Ja. Während Andreas sich eine langfristige Lösung für sein Problem überlegte, bot Mike an, den Anhänger für einige Tage in seiner Garage unterzubringen. Die Verbundenheit der Dorfgemeinschaft wurde hier täglich deutlicher, denn ein weiterer Bekannter von Andreas bot an, die Tatwaffe verschwinden zu lassen. Er zerlegte die Schrotflinte mit einer Flex und entsorgte die Einzelteile im Ruhrsee. Zuletzt war es ein Anruf bei einem Bekannten von Mike, der auf der Mülldeponie in Erftstadt arbeitet, der schlussendlich zum Ende dieser bizarren Geschichte führte. Denn als Andreas und Mike die Leiche final auf der Deponie entsorgen, ist es Mikes Bekannter, der ein Bein des Toten entdeckt. Zuerst rief dieser Andreas an mit den Worten, hol deinen Scheiß hier wieder ab. Schlussendlich aber, 13 Tage nach der Tat, informierte er die Polizei. Diese verhaftete Andreas dann, woraufhin er ein umfassendes Geständnis ablegte. Allerdings schildert er den Fall weiterhin so, dass Simon ihn bedroht habe und er in Notwehr gehandelt hat. Die Beweise sprechen jedoch eine ganz andere, klare Sprache. In erster Linie der Schuss ins Genick des bereits wehrlosen Simon, der einer Hinrichtung glich. Die Staatsanwaltschaft plädierte hier klar auf Mord aus Heimtücke. Während Andreas sich in Untersuchungshaft befindet, verkauft seine Frau Christiane das gemeinsame Haus und verlässt mit den zwei Kindern Sötenich. Im August 2012 startet der Prozess gegen Andreas vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Aachen. Andreas' Verteidiger plädiert hier auf Totschlag und fordert 6 Jahre Haft für seinen Mandanten. Am 22. Oktober wurde dann das Urteil verkündet. Andreas wird wegen Mordes aus Heimtücke zu lebenslanger Haft verurteilt. Er nimmt das Urteil regungslos entgegen, geht allerdings nur wenige Tage nach der Urteilsverkündung in Revision. Die bekannte Freundin von Christiane wurde zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Wir erinnern uns, das war die, die zum Putzen gekommen ist. Mhm. 10 Jahre Haft auf Bewährung für den Bekannten, der die Waffe entsorgte. Mike wurde wegen Strafvereitelung zu 80 Tagessätzen verurteilt. Das finde ich halt krass, weil der hat halt aktiv bei der Beseitigung der Leiche ja geholfen, ne?
Ja, krass, ey. Und muss nur Geld bezahlen.
Ja. Wilfried und Christiane wurden beide nicht strafrechtlich belangt, da diese durch das Verwandtschaftsverhältnis keine Aussagen machen mussten. Hin und wieder besucht Wilfried seinen Sohn im Gefängnis. Über die Tat sprechen die zwei allerdings nicht. 2018, nur 6 Jahre nach der Urteilsverkündung, wurde Andreas aus der Haft entlassen.
Nein.
Ja. Er litt unter Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium und einem Lungenkarzinom. Die Ärzte gaben ihm nur noch circa 6 Wochen zu leben. Da in diesem Fall die Haft nicht länger als Sühne und auch nicht mehr der Resozialisierung gilt und es in Justizvollzugsanstalten auch keine Sterbebegleitung gibt, erlaubt § 455 der Strafprozessordnung in solchen Fällen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und den Strafvollstreckungsbehörden die Entlassung des Häftlings in ein Hospiz oder aber in seine Heimat. Und ja, es ist ein humaner Akt, dem Menschen das Sterben in gewohnter und geschützter Umgebung zu erlauben. Eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung in diesem Stadium macht den Häftling haftunfähig. Andreas erlag kurze Zeit später mit nur 53 Jahren seinem Krebsleiden und wurde in Sötenich beigesetzt. Der Fall erregte großes mediales Interesse, da er in einem besonders erstaunlichen Maß die Dynamiken einer geschworenen Dorfgemeinschaft zeigt. Wie eng hier die Verbundenheit zueinander ist, wie tief verwurzelt die Solidarität ist, sodass man sogar sein eigenes Gefühl für Recht und Gesetz vergisst. Der Prozess brachte zahlreiche Verstrickungen ans Licht und führte zu einer breiten Diskussion über Moral, Ethik und Recht.
Ja. Ja. Oh Mann, ey. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Nee, ne?
Mal davon abgesehen, dass es gar nicht so weit von mir weg passiert ist.
Ich habe das auch gedacht, weil ich habe ja quasi wirklich fast direkt daneben gewohnt, ne? Also das ist Wahnsinn.
Also ich habe auch schon mal von dem Fall gehört.
Ja.
Aber jetzt nicht mehr so im Detail im Kopf gehabt. Also irgendwas, mir kam der Fall direkt bekannt vor.
Ich habe das auch gedacht. Vor allem, als ich dann die finalen Strafen für die anderen Beteiligten gesehen habe.
Ja, quasi nichts, ne?
Dass quasi ja die geputzt hat und derjenige, der die Waffe entsorgt hat, härter bestraft wurden, als der...
Der Leiche mit entsorgt hat.
Genau, der wirklich aktiv die Leiche hat verschwinden lassen.
Wie viel hat die Frau bekommen, die da sauber gemacht hat?
6 Monate Haft auf Bewährung.
Ja gut, immerhin auf Bewährung, aber irgendwie, das ist jetzt im Vergleich dazu echt... seltsam.
Ja. Ja, und der Vater und die Frau mussten sich gar nicht belasten, ne?
Ja, das wegen Angehörigen, ne?
Ja, genau. Ich suche das gerade. Das ist eigentlich, dachte ich, das wäre § 55. Das ist das Auskunftsverweigerungsrecht. Und das gilt einmal in dem Fall, wenn man sich selber belasten müsste, dann kann man die Aussage verweigern. Das gilt aber auch für nahe Angehörige, also Eltern, Geschwister, Schwager, Schwägerinnen. Also je nach Verwandtschaftsgrad, Verlobte, Ehegatten, Angehörige.
Aber da waren ja dann doch plötzlich so viele mit dran beteiligt, ne? Es ist ja nicht so, als wäre da nur, keine Ahnung, der Vater.
Ja, und der Vater ist ja quasi, war ja, ich meine, gut, außer dass er ja die Tat quasi gesehen hat und noch den Sohn animiert hat, das Final zu Ende zu bringen, hat er ja nicht aktiv an der Tat selber mitgeholfen. Ne? Aber es war ja die Frau von Andreas, die beteiligt war. Es war die Freundin der Frau, die beteiligt war. Dann
der
war
Freund
es,
von ihm, der Mike.
Genau, ja. Der Schulfreund plus derjenige, der
an der Mülldeponie dann.
Genau, der an der Mülldeponie, ich meine, gut, der hat ja dann quasi unterm Strich wenigstens die Polizei dann angerufen.
Ja, irgendwann mal, ja.
Der die Waffe entsorgt hat. Plus der Mitarbeiter, der quasi durch das Tor die Flüssigkeit gesehen hat, wo die Fachleute sagen, also beim besten Willen hätte der als Kfz-i schon klar sehen müssen, dass es nicht irgendwelches Motorenöl ist. Ich meine, da war so ein bisschen Streiterei drum, ob man den jetzt belangen kann oder nicht. Der wurde ja quasi unterm Strich dann nicht belangt, weil er weder was gesehen noch was gehört hat. Aber
ja gut, er hat in irgendeiner Form ja dann schon weggeguckt. Also
genau, also der hat, das ist genau das, was halt später vorgeworfen wurde, dass er zwar nicht aktiv an der Tat beteiligt war, aber dass er halt auch nicht aktiv an der Aufklärung geholfen hat. Also er hat halt quasi keine Aussage gemacht bei der Polizei.
Also ich bin ja regelmäßig in Werkstätten unterwegs und da gibt es tatsächlich keine Flüssigkeit, die Blut auch nur irgendwie ähnlich sieht.
Ja, ich hatte das dann halt auch, ich meine, jetzt bin ich natürlich eher selten in Werkstätten unterwegs, aber selbst so altes Motorenöl weiß ich jetzt nicht.
Also nee. Nee.
Man gerade, wenn man halt auch in der Branche dann auch noch wirklich tagtäglich unterwegs ist, müsste man ja schon eigentlich da deutlich sehen können, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das kein Benzin oder Motorenöl ist.
Und dann hat er quasi auch aufgrund seiner Krankheit nicht lange büßen müssen.
Ja, der wurde ja wegen dem Paragraphen 455 der Strafprozessordnung entlassen.
Klar, er hätte seine Strafe eigentlich absitzen müssen, aber so gesehen, menschlich würde ich schon jedem das Recht auf einen friedvollen Tod genau. Irgendwie zusprechen.
Genau. So, das ist ja auch das, was Paragraph 455 der Strafprozessordnung vorsieht. Das ist quasi der Strafausstand wegen Vollzugsuntauglichkeit.
Siehst du auch so dann, oder?
Ich sehe das komplett genauso. Das gilt nicht nur in Fällen wie in meinem, wo zum Beispiel eine unheilbare Krebserkrankung oder irgendeine andere physische Erkrankung im Raum steht, sondern auch, wenn die Psyche derart lidiert ist aufgrund der Haft, dass man ja nicht mehr aktiv am Strafvollzug teilnehmen kann. Der Hauptgedanke dahinter ist ja, dass die Haft in so einem Fall nicht mehr das mit sich bringt, wofür sie eigentlich da ist. Gerade in Deutschland ist es ja so, dass die Haft in erster Linie ja der Resozialisierung gilt. Natürlich ist es auch ein Stück weit Sühne. So soll es ja auch sein, wenn man für seine Tat entsprechend belangt wird. Aber in Deutschland ist es ja schon so, dass man immer versucht, möglichst viele der Straftäter so weit zu resozialisieren, dass sie wieder am Leben teilnehmen können. Wenn du jetzt da jemanden hast, der nur noch 6 Wochen zu leben hat, dann macht es keinen Sinn mehr, da eine Resozialisierung vorzunehmen.
Ja, vor allen Dingen, wenn von dem Menschen dann aufgrund der Krankheit oder was auch keine Gefahr ausgeht. Also wenn nicht mehr aus dem Bett rauskommen kann, was soll er dann machen?
Genau. Es ist ja dann auch so, dass in den JVAs keine Sterbebegleitung stattfindet. Das heißt, der könnte da auch medizinisch gar nicht entsprechend versorgt werden. Also er hat natürlich dann auch das Recht auf medikamentöse Behandlung und auch auf Schmerzmittel, die natürlich im Rahmen des Strafvollzugs so nicht stattfinden können. Und deswegen dürfen dann solche Fälle quasi entlassen werden in entweder ein Hospiz, je nachdem, wie schlimm natürlich der Zustand ist, oder aber halt auch wie in dem Fall von Andreas jetzt, nach Hause quasi. Dem wurde dann quasi das Recht eingeräumt, von zu Hause in menschlicher Würde quasi zu sterben, weil der war halt auch erst 53. Ne?
Mal, also von der Tat und so alles abgesehen, wenn man das ausgrenzt, finde ich das persönlich auch in Ordnung. Also unabhängig davon, was er vorher gemacht hat.
Ja, zumal er ja bis kurz vor seinem Tod, beziehungsweise sogar bis zu seinem Tod ja immer noch eine Wiederaufnahme des Verfahrens angestrebt hatte, weil er ganz klar sagt, dass es Notwehr gewesen ist. Ne?
Ja gut, das ist schwierig, das einzugrenzen. Also ja. Wenn das Gericht entschieden hat, es war heimtückisch, dann ist es halt Mord. Ne?
Ja, ganz genau so ist das. Großes mediales Interesse der Fall. Also das WDR hat sogar 2015 da eine Reportage drüber gemacht, wo Beteiligte tatsächlich auch selber gesprochen haben. Habe ich mir tatsächlich auch im Rahmen der Vorbereitung angeguckt. Sehr, sehr spannend gemacht für Öffentlich-Rechtliche. Also es war jetzt kein Medical Detectives, das muss ich schon sagen. da hat dann unter anderem die Schwester von Simon gesprochen, die Schwester von Andreas, der Fabian, der das Motorenöl unter der Tür gesehen hat. Der Vater, also der Wilfried, war quasi auch mit dabei. Also es war wirklich schon sehr, sehr nah dran am Puls dieser Geschichte.
Ich finde das ja immer wieder beeindruckend, aber auch nicht unbedingt positiv gemeint, wie viele Beteiligte sich bei sowas dann doch noch zur Verfügung stellen.
Ja, ich finde das halt auch, gerade wenn man überlegt, dass der eine, dadurch, dass er halt die Aussage komplett verweigert hat, was natürlich sein Recht ist, aber dann 3 Jahre später dafür für eine öffentlich-rechtliche Produktion sich dann nicht zu schade ist, sich herzugeben. Ne? Also das ist dann schon so ein bisschen Seele verkaufen mäßig, ne?
Ja, finde ich auch so. Also es hätte ja auch, seine Aussage hätte ja auch dem Sohn zugutekommen können.
Genau, also, er hätte ja sagen können, ich habe keine Ahnung, die Antriebswelle da liegen sehen neben Simon. Ist natürlich schwierig, das im Nachhinein noch so zu beurteilen, aber es war halt wirklich ein riesengroßer medialer Sturm, der da quasi mit ausgebrochen ist, weil einfach wirklich da in dieser Dorfgemeinschaft, und es hat sich halt nachher herausgestellt, dass da wirklich so viele auch noch drum wussten und einfach nichts gesagt haben, ne? Die zwar nicht
noch wahrscheinlich dann irgendwelche Vermutungen angestellt haben, aber keiner hat es mal irgendwie.
Genau, also es war dann halt wirklich so, die waren zwar alle nicht aktiv an der Tat beteiligt, die haben aber auch nicht gesagt, mir ist da aber irgendwie was Seltsames aufgefallen oder ich habe da aber 2 Schüsse gehört oder was auch immer. Ja, da ist die Verbundenheit ist eng da, ne?
Ja, das ist schon krass, ja.
In dem Rahmen geht das natürlich dann weit über das moralische und rechtliche Empfinden hinaus. Dann ist natürlich auch noch die Frage, wie gut ist das dann noch, wenn man da seine eigene Ethik für vergisst?
Sowohl die da sauber gemacht hat, als auch der die Waffe entsorgt hat und der geholfen hat, die Leiche zu verstecken. Nee, das geht nicht. Also hat bei denen ja im Hören nicht mehr viel funktioniert.
Nee, da kann mir auch keiner erzählen, dass das dann so im Affekt oder was auch immer passiert ist. Also die Frau, die quasi gesagt hat, ja, ich meine, es war mein Mann und ich habe den geliebt, sei jetzt nochmal dahingestellt. Aber spätestens doch die Bekannte von ihr, die dann noch dazugekommen ist, spätestens bei der hätte doch irgendwie mal eine Synapse-Alarm schlagen müssen.
Hätte ja sein können, dass sie in dem Moment Angst hat und gesagt hat, gut, ich mache das sauber oder was. Und dann gehst du halt, kann ja sein, dass sie dann Angst hat, dass ihr was angetan wird, aber dann gehst du halt raus und rufst dann hin oder was.
Ja, also, ja. Puh. Ja, schwierig. Die Dokumentation war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, also falls ihr euch die auch mal anschauen wollt, können wir euch die gerne mit in die Shownotes packen.
Ja, unbedingt. Die werde ich mir dann auch nochmal anschauen.
Ja, die war wirklich, also für öffentlich-rechtlich. Ich muss das immer so wiederholen, weil ich normalerweise kommt da nicht so viel Produktives bei rum bei denen. Doch, die war wirklich, wirklich gut. Die war gut recherchiert, die war gut umgesetzt, war sehr, sehr spannend. Die Frau von Andreas zum Beispiel, die hat sich nicht klar zu erkennen gegeben. Die hat man zwar sprechen hören, aber nur verzerrt. Die wohnt ja auch nicht mehr da. Die ist ja mit den gemeinsamen Kindern da weggezogen und
ja gut, das würde ich dann, glaube ich, aber auch machen. Also ich würde mich dann auch nicht zu erkennen geben.
Nee. Naja, wobei, gut, sie hat ja nichts zu befürchten. Sie hat ja...
Ja, aber da, wo sie jetzt wohnt oder was, dann kriegen die Leute das mit. Was meinst du, wo die dann...
Ja. So. Nee, also das verstehe ich komplett. Die ist ja schon, während der Andreas in Untersuchungshaft war, also schon bevor der Prozess gestartet ist, ist die ja schon weggezogen. Ne?
Wollen wir noch auf die Sachen eingehen, die da rein rechtlich mit eingespielt haben?
Das können wir sehr gerne machen.
Weil du hast eben erwähnt, was war das, Beihilfe, ne?
Genau, ich habe hier zum einen hatten wir die Strafvereitelung, dann hatten wir Beihilfe, wobei dafür ja tatsächlich keiner von denen aktiv belangt worden ist. Ne? Also die
keiner von denen ist wegen Beihilfe belangt
nein,
worden.
Nein, die wurden ja tatsächlich alle nur wegen Strafvereitelung belangt. Also der Mike hätte eigentlich für Beihilfe belangt werden müssen, weil der ja aktiv bei der Beseitigung geholfen hat. Ja, in dem Fall ist es aber tatsächlich so, dass die alle nur wegen Paragraph 258 Strafvereitelung belangt wurden. Das heißt bei uns, wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum Teil vereitelt, dass ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswidrigen Tat bestraft oder einer Maßnahme davon unterworfen wird, wird mit Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafen bestraft. Das heißt also, jeder, der ja die Strafverurteilung vereitelt, indem er Aussagen zurückhält oder andere rechtswidrige Taten eines Täters deckt, kann quasi mit einer Strafe von bis zu 5 Jahren rechnen. Die sind jetzt ja in unserem Fall nicht verhängt worden. Wir hatten hier 6 Monate Haft auf Bewährung für die Reinigungskraft, die meiner Meinung nach am allerwenigsten schlimm gehandelt hat, hat aber hier die härteste Strafe bekommen. Aber das stimmt gar nicht, das zweithärteste. Der die Waffe verschwinden hat lassen, der hat 10 Monate Haft auf Bewährung gekriegt.
Oh, Wahnsinn.
Ja, und der Mike, der also sowohl die Leiche versteckt als auch quasi auf der Mülldeponie quasi entsorgt hat, der wurde zu 80 Tagessätzen verurteilt. Wie viel sich das jetzt am Ende, auf wie viel Geld sich das jetzt belaufen hat, konnte ich leider nicht recherchieren, aber auf jeden Fall deutlich zu wenig Strafe für das. Ja.
Man sagt ja bei Strafvereitelung auch dann umgangssprachlich, es ist Vertuschung, ne?
Das stimmt.
Das kann man oft dann, glaube ich, eher verstehen als das Fachdeutsch.
Ja.
Und ich hatte noch gelesen, also wer Strafvereitelung zugunsten eines Angehörigen begeht, ist prinzipiell immer straffrei.
Okay, das wusste ich tatsächlich nicht.
Spricht nämlich auch dafür, für den Vater, ne? Selbst wenn er da was gesagt hätte, ja, der wäre straffrei geblieben.
Das müsste ja dann quasi wieder ein Stück weit auch unter Paragraph 55 StGB fallen, dass die Leute ja quasi...
Die müssen nichts sagen, aber ich glaube, wenn ihm quasi Strafvereitelung zu Last gelegt worden wäre, er bliebe straffrei.
Ja.
Die Frau hat ja auch nichts bekommen, ne?
Weiß ich jetzt ja nicht. Es ist das, was ich jetzt gesagt habe, ist... es ist Strafprozessordnung, nicht Strafgesetzbuch. Mit der Auskunftsverweigerungsrechtsgeschichte. Mhm. Ja.
Würde aber dann auch erklären, warum die Frau keine Strafe bekommen hat.
Ja, aber die hat ja auch nicht ausgesagt, ne?
Nee, musste sie ja dann auch nicht.
Nee, genau, die musste es nicht. Hat sie halt auch nicht gemacht. Die anderen müssen das ja. Also es ist ja so, wenn du vor Gericht geladen wirst, musst du ja auch aussagen, ne?
Ja, ich glaube, wenn du dann die Aussage verweigerst oder was, kannst du irgendwie in Beugehaft oder sowas genommen werden, ne?
Ja. Sie haben grundsätzlich die Pflicht, als Zeuge auszusagen. Das Gericht ist nämlich sehr oft auf Zeugenaussagen angewiesen.
Ja gut, sonst würde sich wahrscheinlich auch jeder sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich bleib mal lieber zu Hause.
Ja, das stimmt.
Und was ist dann der Unterschied Beihilfe? Also Beihilfe ist quasi die schlimmere Tat, ne?
Beihilfe, schauen wir mal ganz kurz rein. Beihilfe ist auf jeden Fall.
Ich hätte hier, Beihilfe zählt als Gehilfe, wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.
Ja, das stimmt, das steht hier auch. Die Strafe richtet sich nach...
Also du kannst prinzipiell die gleiche Strafe wie der Täter bekommen, wenn du Beihilfe leistest.
Genau. Wann liegt Beihilfe vor? Ja, wenn jemand vorsätzlich die Tat unterstützt, in dem Fall dann quasi. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich bringe meine Nachbarin um und ich biete dir meine Hilfe an. Ja, du hast sie quasi umgebracht und ich helfe dir dann aber beim Beseitigen der Spuren und beim Beseitigen der Leiche. Oder aber wenn man gemeinsam einen Mord plant, zum Beispiel. Wenn du planst, deine Nachbarin umzubringen und ich dir dafür...
Bei der Planung helfen, ja.
Bei der Planung helfe, indem ich dich dahin fahre und die anderen Nachbarn ablenke, zum Beispiel, dann könnte ich auch für Beihilfe belangt werden.
Ja, ich habe noch was gelesen, wo das BGH mal was näher definiert hat. Das ist ja, also wenn der Bundesgerichtshof sozusagen Anweisungen gibt, wie etwas auszulegen ist, dann müssen sich ja alle Gerichte daran halten. Mhm. Da ist unter anderem der Satz gefallen, die bloße Anwesenheit am Tatort in Kenntnis einer Straftat reicht selbst bei deren Billigung dazu nicht aus in Bezug auf Beihilfe. Das heißt, nur weil ich da war und zugesehen habe, habe ich noch keine Beihilfe geleistet.
Mhm. Nö, aber wenn du in irgendeiner Art und Weise aktiv beteiligt gewesen bist.
Ja, wenn ich dir zum Beispiel den Hammer in die Hand gedrückt habe, den du dann benutzt hast, dann...
Genau. Oder wie gesagt, andere Zeugen abgelenkt hast oder
ja.
Schmiere gestanden hast.
Und Strafvereitelung ist dann eher das im Nachhinein, ne? Wie dieses jetzt anscheinend Wegbringen der Leiche ist also Strafvereitelung.
Genau, das lässt sich ja ganz gut so unterm Strich festhalten. Beihilfe ist aktiv während der Tat und Strafvereitelung ist
nach der Tat. Okay, wusste ich vorher auch noch nicht. Das war mir
ich auch nicht.
Neu.
Und dabei denke ich immer, dass ich eigentlich ganz gut informiert bin, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir selber uns auch nochmal in so viel davon einarbeiten, weil das wusste ich tatsächlich auch noch nicht.
Ich meine nicht, dass wir es hoffentlich irgendwann mal brauchen werden, aber es hilft so, Pille zu verstehen.
Man weiß ja nie, wie weit die Nachbarin noch gehen wird. Und jetzt passiert meiner Nachbarin irgendwann wirklich was.
Und dann ist der Podcast hier der Beweis dafür, dass du der was wolltest.
Ich hoffe, du wirst dann nicht Strafvereitelung betreiben. Sehr, sehr spannend. Spannender Fall.
Wie ist es dir denn ergangen beim Vorbereiten des Falls? Ist es dir schwer gefallen oder ging?
Das Recherchieren selber war tatsächlich gar nicht so schwer, weil es halt ein ziemlich bekannter Fall ist, über den man auf vielen Seiten viele Infos findet, plus natürlich der dieser Dokumentation vom WDR. Das, was mir dann quasi unterm Strich fest schwer gefallen ist, ist, ich habe ja dann keine Ahnung, wie viel stichpunkthaftmäßig Informationen in meinem Word-Dokument gehabt und das unterm Strich in einen vortragbaren Text zu verfassen, das ist mir tatsächlich relativ schwer gefallen. Obwohl ich echt gut mit Worten bin, eigentlich gut quatschen kann, gut reden kann, sehr dynamisch im Flow bin. Ich hatte halt tatsächlich dann erst überlegt, ob ich es wirklich stichpunkthaft lasse und frei vortrage. Aber dann habe ich gesagt, nee, dann verhaspel ich mich unterm Strich und dann ist auch blöd. Aber den finalen Text zu schreiben, fand ich tatsächlich echt noch mit am schwierigsten. Weil man will sich ja dann auch nicht ständig wiederholen. Man will nicht immer schreiben und dann und dann und dann und dann. man möchte natürlich auch nicht zu viel unnützes Wissen dazwischen ballern.
Es soll ja auch kein Roman werden. Ne?
Genau. Also aber ja es sollte halt auch schon trotzdem noch eine gute Länge haben, dass man auch eine Möglichkeit hat, sich ja zu involvieren und auch der Geschichte ein bisschen Raum geben kann, sich zu entfalten. Man lernt das ja in der Schule, ne? Einleitung, Höhepunkt, Ende und so weiter und so fort. Aber ja, hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Aber es ist auch viel Arbeit. Das hab ich dir ja sogar geschrieben während der Vorbereitung, dass ich doch echt überrascht war,
dass es doch so viel Arbeit ist. Also Chapeau an alle anderen True-Crime-Podcaster da draußen. Respekt für eure Arbeit, muss man mal ganz klar so sagen. Also es ist schon doch viel Arbeit gewesen.
Es ist mehr, als man vorher gedacht hatte. Also auch dieses, wirklich dieses in Textform bringen. Man ist ja doch schon ein paar Jahre aus der Schule raus. Und wann muss man das nochmal machen?
Ja.
Aber ich finde, du hast das sehr schön gemacht.
Dankeschön. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben. Aber ich habe halt auch wirklich mir das währenddessen zigmal von Word selber vorlesen lassen, weil man ja, wenn man es dann selber nochmal hört, auch nochmal hört, da ist irgendwie noch eine Doppelung. Da hört sich es irgendwie noch seltsam an. Aber doch, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Sehe ich schon mich in Zukunft öfter machen, muss ich gestehen.
Ja, wir wollen das ja alle 14 Tage das machen, dass ihr dann immer schön versorgt seid mit neuen Folgen. Denn wir arbeiten ja auch noch, wir haben noch ein anderes Leben neben Instagram und jetzt dem Podcast.
Aber das Schöne ist ja, es wird immer reichlich neuen Stoff geben, denn die Verbrechen hören ja nicht auf.
Und wir auch nicht.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.